Guten Morgen und herzlich willkommen zur 11. Vorlesung der Algebra 2 im Sommersemester 2021. Heute werden wir gebrochene Ideale in einem Integerring einführen und ihre Eigenschaften studieren. Wir wollen dann zeigen im Satz 11.6, dass die gebrochene Ideale invertierbar sind für ein Dedekindring. Das wird uns später ermöglichen, die Klassengruppe zu definieren. Also Definition 1.1, hier Seite 1. Also sei R integer und K der Quotientenkörper dazu. Ein Untermodul B von K heißt ein gebrochenes Ideal von R. Das heißt, dass es ein Element D in R gibt, D ungleich 0, so dass B enthalten ist in dem Hauptideal D invers mal R. Zum Beispiel sind ganz normale Ideale auch gebrochene Ideale, weil man da D gleich 1 nehmen kann. Die nennen wir aber in diesem Kontext ganze Ideale. Es gibt auch gebrochene Hauptideale, die werden von einem einzigen Element erzeugt. Das ist also der Modul, der von einem einzigen Element erzeugt ist, ein Element aus dem Quotientenkörper. Die Idealoperationen, die wir kennen, Summen, Durchschnitt, Produkte, kann man auch erweitern auf gebrochene Ideale. Das ist die Bemerkung. Und jetzt kommen wir zu der Definition 11.2. Das ist die wichtige Definition heute. Das gebrochene Ideal B ist invertierbar, wenn es ein gebrochenes Ideal B' gibt, so dass B mal B' gleich R ist. Diese Gleichung nenne ich hier Stern. Also R spielt sozusagen in dieser Verknüpfung für gebrochene Ideale die Rolle eines neutralen Elementes. Wir werden hier eine Notation einführen. Für B und B' gebrochene Ideale setzen wir B durch B', also sozusagen ein Quotient von B durch B'. Das ist die Menge aller x in K, sodass x mal B' enthalten ist in B. Wir wollen ein bisschen mit dieser Notation arbeiten und ich mache hier weiter Seite 2, denn mit dieser Notation werden wir eben die Inversen von gebrochenen Idealen charakterisieren. Das machen wir in Lemma 11.1, Seite 2. Sei A ein invertierbares gebrochenes Ideal, dann ist A invers genau gleich R durch A. Und der Beweis ist eine Zeile, also mit dieser sehr praktischen Notation können wir das sofort berechnen. Also sei A' ein Invers. Und dann haben wir A' gleich R, also ist A' enthalten in R durch A. Andererseits ist A mal R durch A enthalten in R, es folgt also die Gleichheit. RA ist gleich A', also R durch A ist gleich A' A R durch A ist enthalten in A' R wegen der vorherigen Inklusion und das ist aber gleich A'. Damit haben wir Lemma 11.1 bewiesen und das sind so kleine Lemmatas jetzt, die jeder hat eine ganz einen ganz kurzen Beweis, aber die werden wir zusammen benutzen in dem Beweisen von dem Satz. Also 11.2, Wenn jedes Ganzes ideal invertierbar ist, dann ist jedes Gebrochenes ideal invertierbar. Also, um Invertierbarkeit zu zeigen, können wir uns beschränken auf ganze Ideale. Und das geht auch ganz leicht. Also, wenn B ein gebrochenes Ideal ist, der Form D inverse mal A, wobei A ganz ist, dann ist B inverse gleich D mal A inverse. Wenn A inverse existiert. Wir können also immer unsere Argumente hier reduzieren für die Invertierbarkeit. Und Lemma 11.3 besagt, ein invertierbares gebrochenes Ideal ist ein endlich erzeugter R-Modul. Also die invertierbare, die müssen endlich erzeugt sein. Und das können wir hier berechnen. Wenn es invertierbar ist, dann ist AA inverse gleich R. Das heißt, es existiert endlich viele XI und XI' in A inverse, so dass man die 1, ja, unser Ring R hat ja eine 1, als in diesem Idealprodukt schreiben kann. Also die 1 ist geschrieben als diese Summe XI, XI', diese endliche Summe. Es folgt, wenn x in A ist, dann ist x mal die 1 aus dieser Gestalt wieder und dann haben wir die erzeugende Menge damit gefunden, die endlich viele Erzeuger. Lemma 11.4 ist auch ganz leicht zu beweisen. Sei AI eine endliche Menge von ganzen Idealen, so das Produkt in ein invertierbares Ideal ist, dann ist jeder Faktor invertierbar. Insbesondere ist das Produkt B ein Hauptideal. Ja, Hauptideale sind, also nicht triviale Hauptideale sind ja invertierbar. Also ist das Produkt B ein Hauptideal, so ist jeder Faktor invertierbar. Und der Beweis ist eine Zeile. Es ist eine einfache Berechnung. Wir benutzen hier immer die Idealarithmetik, die wir in der B3 und auch jetzt teilweise in der B4 gelernt haben. Bemerkung 11.2, die werde ich jetzt gleich benutzen in Beweis von Lemma 11.5. Wenn P ein Primideal ist in R und P enthält ein Produkt von Idealen, dann enthält P ein Faktor notwendigerweise. Lemma 11.5. Für Produkte von invertierbaren ganzen Primidealen ist die Faktorisierung als Produkt von Primidealen eindeutig. Das heißt, was wir hier beweisen wollen, wir nehmen an, dass wir PI invertierbare Primideale haben und wir haben ein Produkt genommen und wir nehmen an, dass unser Produkt A auch anders geschrieben werden kann als Produkt von QI, wobei die QI ebenfalls Primideale sind. Und jetzt, wenn wir per Induktion zeigen, dass die Eindeutigkeit zeigen, also per Induktion über die Anzahl der Faktoren in diesem Produkt. Also, wir argumentieren folgendermaßen, sei P1 ein minimales für Inklusion Mitglied von diesem endlich vielen PI. Aus dieser Tatsache, dass dieses Produkt der QJ enthalten ist in P1, folgt, dass zum Beispiel ohne Einschränkung Q1 enthalten ist in P1. Das folgt aus unserer Bemerkung. Analog folgt aus Produkt der PI enthalten in Q1, dass ein PR enthalten ist in Q1 für ein geeignetes R. Also ist diese PR enthalten in Q1, enthalten in P1. Aber P1 hatten wir ja minimal gewählt. Das heißt, wir haben notwendigerweise, dass dann PR gleich P1 ist und das setzt durch, dass P1 gleich Q1 ist. Das heißt, wir können jetzt dieses Produkt um einen Faktor kürzen, ein gemeinsamer Faktor kürzen, nämlich P1 einerseits und Q1 einerseits. Und wir haben jetzt gezeigt, dass die Produkte mit einem Glied weniger gleich sind und die Induktionsannahme ergibt uns jetzt das Resultat. Okay, jetzt wollen wir Satz 11.6 beweisen. Das ist hier, die Aussage ist Ende von Seite 2. Und der Beweis ist, also wieder viel Idealarithmetik. Der Beweis ist nicht schwer, es ist aber lang. Und ich habe es auch hier, ich habe den Beweis hier, ich habe das Argument hier ziemlich detailliert geschrieben. Deshalb sieht es auch lang aus, aber es ist gar nicht schwer. Sie müssen halt jeden Schritt hier prüfen. Also ich lese hier erstmal die Behauptung, sei R ein dedicated Ring und P ein echtes Primideal, dann ist P invertierbar und maximal. Also Beweis, erstmal behaupten wir, dass ein invertierbares Primideal maximal ist. Das ist unsere erste Behauptung. Und die zweite Behauptung dann zum Schluss, wenn wir auch zeigen, dass jedes Primideal invertierbar ist. Und damit bekommen wir beide Aussagen. Also die erste Behauptung ist ein bisschen lang zu beweisen. Also wir wollen ja die Maximalität zeigen. Und wir haben unser Primideal, also wir nehmen ein Ader, was nicht in unserem Primideal liegt. Und um die Maximalität zu zeigen, wollen wir zeigen, dass wenn wir also ein Ideal erzeugen mit unserem Ideal P und A dazu, dann bekommen wir sofort den ganzen Ring. Das zeigt dann die Maximalität. Also wir nehmen ein A, welches nicht in P liegt, und wir betrachten diese beiden Ideale P plus RA und P plus RA Quadrat. Ja, unser Ziel ist es ja zu zeigen, dass P plus RA gleich R ist. Da R ein dedicated Ring ist, da benutzen wir diese Annahme, können wir ja die Faktorisierungen von diesen beiden schreiben. Hier als Produkt von PI einerseits und Produkt von QJ andererseits, wobei die PI und die QJ alle Primideale sind. Und jetzt arbeiten wir, das ist ganz praktisch, im Quotientenring, also R modulo P, und A quer ist die Nebenklasse von A. Also wir arbeiten damit hier unten, Seite 2, jetzt lese ich weiter Seite 3 oben. Und wenn wir so alles reduzieren, bekommen wir entsprechend die Gleichungen Stern und Doppelstern, dass das Ideal von A quer in R quer ist Produkt von diesen Quotientenideale, und ebenfalls gilt das für das Ideal, was von A quer zum Quadrat erzeugt wird. Jetzt ist es ganz nett, weil wir hier jetzt Hauptideale bekommen haben und die sind alle invertierbar. Und jetzt folgt es aus Lemma 11.4, dass alle Faktoren ebenfalls invertierbar sind. Jetzt können wir das zusammensetzen, diese Stern und Doppelstern, und bekommen 3 mal Stern, dass diese R quer A quer zum Quadrat gleich Produkt von diesen idealen PI modulo P zum Quadrat. Wir folgen aus Lemma 11.5 die Eindeutigkeit und ein Vergleich von all diesen Stern, Doppelstern und dreimal Stern, dass diese Ideale, diese QJ modulo P, jedes QJ modulo P muss sich dann befinden in diese Menge der Faktoren, muss sich unterhalb der Menge der Faktoren PI modulo P sich befinden, aber es wird quadriert, also wird es zweimal wiederholt. Das heißt, wir sehen, dass diese Anzahl M muss zweimal die Anzahl N sein. Und dann können wir umnummerieren, also umschreiben, und ohne Einschränkung können wir dann schreiben, dass Q der 2-mal I Glied der Q-Ideale ist gleich PI. Alles zusammen bekommen wir eine Gleichung O, die nenne ich O, das Ideal P plus R a Quadrat ist gleich P plus RA zum Quadrat. Ich behaupte jetzt die Gleichung, die Reihe von Inklusionen Kreuz. Das ist jetzt eine technische Sache, die uns jetzt weiterhilft. Ich behaupte jetzt, dass P enthalten ist in P plus RA zum Quadrat, enthalten in P Quadrat plus RA. Ich begründe hier die zwei Inklusionen. Die Begründungen sind wirklich nur Idealarithmetik, was wir schon aus der B3 und jetzt auch teilweise aus der B4 kennen. Also die erste gilt, weil das immer für Idealsummen gilt, und die zweite, da müssen wir ein bisschen mit Distributivitätsgesetze hier arbeiten. Also es ist alles hier detailliert geschrieben. Wir berechnen P plus RA zum Quadrat. Das öffnen wir jetzt als P plus RA mal P plus RA. Und durch die Distributivitätsgesetze bekommen wir P Quadrat plus PRA plus PRA plus RA mal RA. Und die kürzen wir alle mit unserem Idealarithmetik und bekommen letztendlich die Inklusion. Jetzt diese Gleichung Kreuz ist ganz praktisch, weil es uns besagt, für alle x in p existiert ein y in p Quadrat und ein z in r, so dass x gleich y plus za. Also za ist eine Differenz x minus y, liegt im p. A liegt aber nicht im p, also muss z in p liegen, weil ja p prim ist. Damit haben wir gezeigt, dass p enthalten ist in p Quadrat plus ba. Die andere Inklusion p enthält p Quadrat plus ba ist offensichtlich, P ist ja ein Ideal. Also haben wir jetzt bekommen, dass P ist gleich P Quadrat plus PA, was man wieder mit Idealarithmetik schreiben kann, P mal P plus RA. P ist aber per Annahme invertierbar, die Annahme haben wir noch nicht benutzt. Also es gibt ein P-Invers, wir können ja diese letzte Gleichung dann von beiden Seiten mit P-Invers multiplizieren und bekommen letztendlich P-P-Invers gleich P-P-Invers mal P plus RA, P mal P-Invers oder P-Invers mal P ist aber R. Wir bekommen also letztendlich R ist gleich P plus RA. Und das ist genau, was wir zeigen wollten. Daraus folgt die Maximalität. Die zweite Behauptung ist, dass jedes echtes Primideal invertierbar ist. Das ist auch leicht zu zeigen. Also wir nehmen ein Element ungleich 0 in unserem Primideal B und schauen uns das invertierbare Hauptideal R mal B. Da R Dedekind ist, können wir das als Produkt von Primidealen schreiben. Aus Lemma 11.4 folgt jetzt, dass jeder Faktor Pi invertierbar ist. Also jetzt haben wir Primideale, die invertierbar sind in diese Faktorisierung von unserem Hauptideal RB. Aus Behauptung 1 folgt jetzt, jedes Pi ist maximal. Da P enthält unser Produkt von dem Pi, weil P enthält ja R mal B, P enthält ja B, also enthält auch das Hauptideal, was von B erzeugt ist. P enthält dieses Produkt. Folgt zum Beispiel ohne Einschränkung, dass P ein Faktor P1 enthält. Das haben wir schon in der Bemerkung beobachtet. Aber jeder davon ist ja maximal. Also auch P1 ist maximal. Und damit bekommen wir, dass P gleich P1 ist. Ja, aber P1 ist invertierbar, also ist auch P invertierbar. Also das ist ein kluges Argument und jetzt haben wir den Satz bewiesen, den werden wir in Skript 12 ausnutzen und in Skript 13, unser letztes Skript 13 ausnutzen, um die Charakterisierung von Dedekind-Ringe noch zu beweisen. Tschüss und auf Wiederhören.